Möglicherweise ist Ihnen aufgefallen, dass ich in letzter Zeit viel über die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika im Laufe des Jahres 2025 nachgedacht habe, insbesondere darüber, wie sich einige der aus dem Weißen Haus erlassenen Erlasse negativ auf die Energiewende in diesem Land auswirken könnten. Doch während sich viele von uns langsam ein wenig wie Alex Delarge in dieser schrecklichen Szene aus Uhrwerk Orange fühlen, dem die ständige Informationsflut im Fernsehen und den sozialen Medien metaphorisch die Augen aufreißt, eine sehr bewusste Taktik, die der Alt-Right-Aktivist Steve Bannon bereits 2020 so einfühlsam beschrieben hat, gibt es fast überall auf der Welt deutlich positivere Fortschritte bei der Dekarbonisierung, auch direkt unterhalb des Landes der Freien und der Heimat der Tapferen in Südamerika. Einige der Statistiken sind wirklich bemerkenswert. Daher dachte ich mir, ich denke diese Woche stattdessen mal darüber nach. Hallo und herzlich willkommen zu Just Have a Think. Südamerika ist, wie Sie sicher wissen, mit riesigen Ressourcen an erneuerbaren Energien gesegnet. Es gibt aber nicht nur Sonnenschein im Überfluss, obwohl der sicherlich auch dazugehört. Es gibt auch viel Wind und riesige Mengen Wasserkraft. Letzteres ist ein zweischneidiges Schwert. Aber darauf kommen wir später im Video noch einmal zurück. Der auffälligste und wohl wichtigste Vorteil des Kontinents, zumindest aus klimatischer Sicht, ist natürlich die riesige natürliche Kohlenstoffsenke des Amazonas und anderer Waldgebiete. Die meisten Regierungen haben erkannt, dass eine richtig gesteuerte Energiewende das Potenzial hat, den Entwaldungsdruck in diesen Regionen zu verringern. Wenn also Länder wie Brasilien, Chile, Uruguay und Argentinien erneuerbare Energien schnell ausbauen können, wäre das ein großer Gewinn, nicht nur für ihre Umwelt und Wirtschaft, sondern auch für uns alle auf dem Rest der Welt. Viele südamerikanische Länder haben erkannt, dass erneuerbare Energien ein großes Potenzial haben, um die schnell wachsende Nachfrage zu decken und die Energiearmut zu überwinden, insbesondere in ländlichen Gemeinden und anderen abgelegenen Gebieten, die nicht an das Netz angeschlossen sind und noch nicht von den Vorteilen der Elektrifizierung profitieren. Und dann ist da noch das Exportpotenzial über Verbindungsleitungen. Das ist doch die Art von Dingen, die den staatlichen Energiezählern ein warmes, wohliges Gefühl bescheren. Oder in einem aktuellen Artikel auf der Website Clean Technica weist der Branchenanalyst Michael Barnard auf die wirklich bemerkenswerte Tatsache hin, dass zum ersten Mal in der Geschichte nirgendwo auf dem Kontinent neue Kohlekraftwerke geplant sind. Vor 10 Jahren waren noch 18 neue Kraftwerke in Planung. Doch das ist vorbei, dank Chinas 2021er Beschluss, keine ausländischen Kohlekraftwerke mehr zu finanzieren. Mehrere Schlüsselprojekte wurden so gestoppt. Unter der Führung von Präsident Lula hat sich Brasilien als das offensichtliche Aushängeschild für die Transformation in Richtung erneuerbare Energien in Lateinamerika positioniert, und das aus gutem Grund. Laut dem Magazin PV stammten im vergangenen Jahr nicht weniger als 88% des Stroms des Landes aus Wasserkraft, Wind, Sonne und Biomasse, wobei Wind und Sonne etwa 24% des Gesamtmixes ausmachten. Der Anteil von Wind- und Solarenergie ist mehr als doppelt so hoch wie noch vor ein paar Jahren unter der Regierung Bolsonaro. Das bedeutet vor allem, dass Brasilien viel weniger Wert auf den Bau großer Wasserkraftwerke und viel mehr auf Solar, Photovoltaik und Windenergie legt. Mit anderen Worten, wir sehen nicht nur ein marginales Wachstum bei Alternativen zur Wasserkraft. Wir sehen den Beginn eines echten Strukturwandels, etwas, das Lula auf der bevorstehenden Klimakonferenz COP30 in Brasilien im kommenden November zweifellos nur zu gerne verkünden wird. Es lohnt sich wahrscheinlich, das Thema Wasserkraft hier etwas näher zu erläutern, denn wie ich bereits erwähnte, ist es wirklich ein zweischneidiges Schwert. Auf den ersten Blick ist es eine Technologie mit enormer Attraktivität angesichts der geografischen Gegebenheiten in Südamerika. Sie ist erneuerbar, gut etabliert und kann in großem Umfang Grundlaststrom liefern. Es gibt aber auch erhebliche Nachteile. Einige dieser wirklich großen Stauseen hinter Wasserkraftwerken können durch die Zersetzung von überflutetem organischem Material Methan und Kohlendioxid ausstoßen, was laut diesem Artikel aus dem Jahr 2022 in einigen Fällen mit den Emissionen lokaler fossiler Kraftwerke vergleichbar ist. Diese riesigen Staudämme verursachen auch sehr gut dokumentierte Auswirkungen flussabwärts. Fischwanderung, Flusstemperaturen und Sedimenttransport werden verändert. Bodenfruchtbarkeit und aquatische Lebensräume werden flussabwärts zerstört. Der Bau eines Staudamms erfordert oft die Umsiedlung von Menschen und die Überflutung von Wäldern oder Kulturstätten, was mitunter zu sozialen Konflikten und Problemen mit der Umweltgerechtigkeit geführt hat. Stromproduktion aus Reserven reduziert oft den Wasserbedarf flussabwärts für Landwirtschaft und Konsum. Und in Regionen mit starken Regenfällen oder seismischem Risiko kann die eigentliche Bausubstanz des Staudamms selbst zu einer Gefahr werden, insbesondere wenn sie im Laufe der Zeit nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Die vielleicht größte Sorge für die Wasserkraft ist jedoch unser sich rapide erwärmendes Klima. Flüsse und Wassereinzugsgebiete leiden bereits jetzt unter reduzierten oder unregelmäßigeren Niederschlagsmustern und häufigeren Dürren. Die IEA warnt davor, dass der Kapazitätsfaktor der Wasserkraft in Lateinamerika bis Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich um durchschnittlich 8% sinken wird, allein als Folge des Klimawandels. In einigen Gebieten wird es aufgrund geringerer Niederschläge und Abflüsse in Gebieten wie den zentralen Anden und der Region Patagonien sogar noch weitaus stärkere Rückgänge geben. Die Versuchung, neue Staudämme zu bauen, um schnell Energie für die Grundlast zu gewinnen, muss für einige politische Entscheidungsträger zwar groß sein, doch es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass dies kein Allheilmittel ist und dass es mittlerweile andere Optionen gibt, die sozioökonomisch, ökologisch und politisch sinnvoller sind. Die Realität ist jedoch, dass Wasserkraft nach wie vor eine wichtige Ressource für südamerikanische Länder darstellt. In Uruguay beispielsweise hat sie laut Zahlen des US-Handelsministeriums in den letzten Jahren erheblich dazu beigetragen, dass das Land etwa 99% seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen kann. Andere Länder auf dem Kontinent versuchen, aufzuholen. Chile ist von einem kohleintensiven Land zum globalen Vorreiter bei erneuerbaren Energien geworden. Die Atacama-Wüste dieses Landes ist einer der sonnigsten Orte der Erde. Dort entstehen mittlerweile riesige Solarprojekte, die Elektronen zu rekordverdächtig niedrigen Preisen produzieren. Das Wachstum verlief jedoch so rasant, dass Chile nun mit dem gefürchteten Kapazitätsproblem konfrontiert ist. Die Erzeugung erneuerbarer Energien übersteigt die Kapazität des Netzes, was dazu führt, dass Windkraftanlagen stillgelegt und Solarparks vorübergehend vom Netz genommen werden müssen, alles mit sehr hohen Kosten. Das ist frustrierend, denn wenn diese überschüssige Stromerzeugung für andere energiehungrige, kritische Infrastrukturanwendungen wie beispielsweise die Wasserentsalzung oder vielleicht sogar für grünen Wasserstoff genutzt werden könnte, würde dies effektiv Strom zu Grenzkosten nahe Null liefern. Ember zufolge waren 2024 fast 20% von Chiles Wind- und Sonnenenergie ungenutzt, was Millionen an Einnahmen und Einsparmöglichkeiten in Industrie, Transport und Landwirtschaft kostete. Die chilenische Regierung ist involviert, aber glücklicherweise verfügt das Land im Jahr 2025 bereits über etwas mehr als 5 Gigawattstunden an Batteriespeicherkapazitäten, die entweder bereits gebaut oder im Bau sind, um die Kapazität zu minimieren, überschüssige Elektronen aufzusaugen und sie wieder ins Netz einzuspeisen, wenn die Nachfrage hoch und das Angebot an erneuerbaren Energien gering ist. Kolumbien ist eine weitere gute Nachricht. Das Land war in der Vergangenheit ein sehr großer Kohleexporteur, trat aber 2021 einer Organisation namens Powering Past Coal Alliance bei und verpflichtete sich ein Jahr später unter der Leitung von Präsident Pro Colombia, Kohlekraft- und Bergbaubetriebe zurückzuführen und Arbeitnehmer und Gemeinden bei Alternativen wie Projekten für erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Ökotourismus zu unterstützen. Sogar Argentinien zeigt unter der Führung eines kettensägenschwingenden Irren einige positive Anzeichen für ein Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien, wenn auch nicht ganz im Ausmaß seiner Nachbarn. Bis 2024 machten erneuerbare Energien in diesem Land etwa 16% der nationalen Stromerzeugung aus. Im Jahr 2025 überstieg die installierte Kapazität erneuerbarer Energien 7,1 Gigawatt, angetrieben durch Argentiniens nationales Gesetz zu Zielen für erneuerbare Energien. Laut dieser Analyse bietet Argentiniens riesiges Potenzial an erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind und Wasserkraft die Möglichkeit, dem Ziel von 30% des Energiemixes bis 2030 näher zu kommen. Andererseits läuft das Gesetz zu den Zielen für erneuerbare Energien Ende dieses Jahres aus, und Beobachter sagen, dass es unter der derzeitigen politischen Führung möglicherweise nicht verlängert wird. Argentinien verfügt schätzungsweise auch über die zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt und die viertgrößten Schieferölreserven, die Präsident Javier Milei mit seiner Bora, Baby, Bora-Mentalität natürlich so weit wie möglich ausschöpfen wird. Und tatsächlich könnte sich Methangas immer noch als Dorn im Auge des gesamten grünen Fortschritts Südamerikas erweisen. Wie Michael Barrat erklärt, befinden sich Anfang 2025 in ganz Lateinamerika etwa 100 aktive Gas-5-Projekte entweder im Bau oder in der Entwicklung. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Umfang der Entwicklung erneuerbarer Energien sogar dieses Niveau der neuen Methangas-Infrastruktur bei weitem übertrifft. Und die Lage auf dem Kontinent sieht für erneuerbare Energien wirklich recht rosig aus. Internationale Investoren, Entwicklungsbanken und Klimafonds investieren in erneuerbare Energien in Lateinamerika. Inländische Banken und Pensionsfonds scheinen sich zunehmend wohl dabei zu fühlen, netzdienliche Projekte für erneuerbare Energien zu finanzieren. Und das Versprechen, über die bereits erwähnten Verbindungsleitungen Strom aus erneuerbaren Energien exportieren zu können, lockt nun auch spekulatives, zukunftsorientiertes Kapital an. Demgegenüber stehen in einigen lateinamerikanischen Ländern notorische Währungs- und Länderrisiken, die das langfristige Kapital abschrecken können, das für die typische Lebensdauer eines Solarparks von 20 bis 25 Jahren benötigt wird. Nationale Politiken schwanken mit dem Führungswechsel zwischen Extremen und führen oft in vielen Rechtsordnungen zu unzureichenden Regulierungs- und Genehmigungsrahmen. Trotz des rasanten Wachstums in jüngster Zeit sind die Batteriespeicherkapazitäten für Versorgungsunternehmen immer noch relativ gering und die Langzeitspeicherung ist derzeit teuer und noch nicht skalierbar. Viele Netze sind nicht für hohe Anteile variabler Erneuerbarer ausgelegt und brauchen dringend Upgrades. All dies sind langfristige Investitionen, die die politischen Entscheidungsträger gegenüber ihren Wählern rechtfertigen müssen. Keine leichte Aufgabe, vor allem im heutigen unbeständigen politischen Klima. Landerwerb, Genehmigungen und lokaler Widerstand können Projekte ebenfalls verlangsamen. Und natürlich müssen Ökosysteme, die Rechte indigener Völker und Umweltstandards strikt eingehalten werden. Andernfalls können Projekte verschoben oder sogar ganz abgesagt werden. Sie wissen schon, es ist eine gemischte Sache, aber niemand hat je behauptet, dass diese Energiewende einfach sein würde. Zumindest niemand, der richtig darauf geachtet hat. Es ist wohl die ehrgeizigste und folgenreichste Herausforderung, vor der die Menschheit je stand, denn sie berührt alles von der Wirtschaft bis zur Geopolitik, von der Grundlagenforschung bis hin zu Spitzentechnologien und sogar die grundlegende Art und Weise, wie wir Wachstum und soziale Gerechtigkeit betrachten. Südamerika ist von großer Bedeutung, nicht nur wegen seines Regenwaldes und seiner Kohlenstoffsenken, obwohl die definitiv dazugehören, sondern auch, weil die dort gewonnenen Erkenntnisse über die optimale Gestaltung der Energiewende höchstwahrscheinlich auf Afrika, Asien und andere Entwicklungsländer der Welt übertragen werden. Sie haben bestimmt eigene Vorstellungen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wie immer freuen wir uns über eure Meinung in den Kommentaren. Das war es für diese Woche. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, könnt ihr mir eure Anerkennung am besten durch einen Klick auf Gefällt mir und einen Abo-Button aussprechen, falls ihr das nicht bereits getan habt. Es ist nur ein einfacher Klick, aber er trägt enorm zum Wachstum des Kanals bei. Habt ihr es gefunden, dass ich es verdient habe? Dann wäre ich dankbar. Ihr könnt meine Arbeit auch direkt unterstützen, indem ihr euch der großartigen Gruppe von Leuten auf patreon.com/justhaveafthink anschließt. Sie helfen mir buchstäblich dabei, das Licht hier am Leuchten zu halten und ermöglichen es mir, Werbung und Sponsorenbotschaften aus all meinen Videos herauszuhalten. Und ich muss mich unbedingt bei den Leuten bedanken, deren Namen hier neben mir auf dem Bildschirm hochlaufen. Sie alle feiern im Oktober ein Jubiläum der Unterstützung durch Patreon. Aber am wichtigsten ist mir, dass ihr mir fürs Zuschauen dankt. Ich wünsche euch eine tolle Woche und denkt immer daran, einfach mal nachzudenken. Bis nächste Woche.